Eine junge Mutter, die ihrer Freundin mitteilen, dass sie einen Sohn zur Welt gebracht hat. Und dann schickt sie ihr per WhatsApp eine kurze Nachricht, Jesaja 9,5. In Klammern, sie meint damit, Altes Testament, Jesaja, Kapitel 9, Vers 5, in Gott steht, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Aber die Freundin war nicht ganz so bibelfest wie gedacht. Und dann sagt sie zu ihrem Mann: Denk mal, die Tanja hat einen Sohn bekommen, der wiegt 9,5 Pfund. Und ich weiß nicht, wie sie auf den Namen kommen, Jesaja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, normalerweise wird eine Geburtsanzeige veröffentlicht, nachdem das Kind da ist. Aber sie wollen die Geburtsanzeige, die wurde lange vor dieser Geburt veröffentlicht, schon 700 Jahre vorher, bevor Jesus geboren wird, schreibt der Prophet Jesaja. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Jesus. An diesem Namen wird schon deutlich, es geht nicht um irgendein Kind. Hier wird ein Thronfolger gekrönt. Und der Jesaja dachte wohl an einen jüdischen Königsgott, der das Volk von der Tyrannei der Besatzer befreit. Es war übrigens üblich im Alten Orient, dass man einem neugeborenen Königskind gleich mehrere Namen gab, denn in diesen Namen da waren bestimmte Hoffnungen verbunden. Bis heute zerbrechen sich ja Eltern den Kopf, welchen Namen wollen wir dem Kind geben. In diesem Jahr heißt der Spitzenreiter in Deutschland der Vorname für den Jungen Leon. Zweiter Platz Ben. Bei den Mädchen da lag auf Platz 1 der Beliebtheitsskala Mia, gefolgt von Felicia. Manchmal kommt es dann aber auch ein bisschen zu merkwürdigen Namensgebungen. Zum Beispiel, wenn ein Junge heißt Alexander Platt oder Johannes Kraut, Rainer Zufall, Rosa Wolke, Axel Haar. Der Tesla-Gründer, Elon Musk, der wollte seinem Sohn den Namen geben, XAEA-12. Allerdings hat der Bundesstaat Kalifornien mitgeteilt, die Regularien zu verbieten, Ziffern in den Vornamen. Und der amerikanische Komiker Woody Allen, der nannte seinen Sohn Satchel. Satchel heißt aber übersetzt eigentlich Schulranzen. Das heißt, hey, Schulranzen. Macht deine Schularbeit. Die Namen, die das göttliche Kind bekommt, die hören sich ja auch zunächst mal ganz seltsam. Stellen Sie sich mal vor, es gibt ein angemeldet, ein Einwohner meldet an, und dann heißt es, wie heißt der Name? Er heißt Wunderbar, Gott hätte die Quader bringen dürfen. Oder denken Sie einfach mal, im Kindergarten, da heißt es, komm jetzt Wunderbar, Friedefürst, nimm den Malstift aus dem Mund. Aber manche Namen, die sagen auch etwas aus über die Funktion, über die Mission einer Person. Und das gilt in ganz, ganz besonderer Weise für das Christuskind. Das soll heißen, wunderbarer Ratgeber. Das soll heißen, göttlicher Held. Das soll heißen, Vater der Ewigkeit. Das soll heißen, Fürst des Friedens. Schauen wir uns also diese vier Namen etwas näher an. Erster Name, wunderbarer Ratgeber. Wenn wir die Evangelien, das sind die ersten vier Bücher im Neuen Testament, wenn wir diese Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass Jesus nie ratlos war. In manchen Situationen war er nie um eine Antwort verlegen. Jesus kam aus ohne Google, ohne Wikipedia. Er war nie überrascht über die einartigen Reaktionen der Menschen, denn er kannte die Gedanken und die Herzen. Er wusste immer, was zu tun ist, und er tat immer das Richtige. Und derselbe Wunderrat ist ja auch heute noch. Er wird nicht im Überblick, auch nicht in unserer Zeit, auch nicht mehr unser Leben durch Corona kompliziert und unübersichtlich geworden ist. Das heißt, auch an diesem Weihnachten steht Jesus vor uns und sagt, du, es gibt keine Situation, aus der ich nicht einen Ausweg wüsste. Folge mir nach, höre auf das, was ich dir sage. Und er sagt, du, es gibt keinen noch so zu Punkt gegangenen Leben, aus dem ich etwas ganz Besonderes, etwas Wunderbares entstehen könnte, wenn du nur mich machen lässt, wenn du mir vertraust. Es ist natürlich gut, wenn man Freunde hat, wenn man Familie hat, wenn man Ratgeber hat, wenn man gute Leute kennt. Aber Menschen haben ein begrenztes Wissen. Das sehen wir auch in unseren Tagen. Die renommierten Wissenschaftler und Politiker, sie kommen alle ganz schnell an ihre Grenzen. Menschen können sich irren. Menschen können Ratschläge geben in bester Absicht. Und das kann sich herausstellen, dass es auch kann. Und deshalb wende dich in allen Fragen deinem Seelen an Jesus. Sag zu ihm, Jesus, ich weiß nicht, was ich machen soll in dieser Situation. Hilf mir, das Wichtige zu tun. Und dann schlag die Bibel auf, lese die Bibel, beten und finde heraus, was er will. Beispielsweise, wenn es darum geht, wenn wir eine Berufsausbildung sollst du machen. Dass du sagst, Herr, zeig du mir das. Herr, was soll ich tun? Wie kann ich meine Gaben in deinem Sinne am besten einsetzen? Oder wenn du dir vielleicht Gedanken machst, deine Arbeit oder deinen Job zu wechseln, dass du sagst, Herr, wo willst du mich haben? Was ist dein Wille? Und je mehr Zeit ihr dort redet mit der Bibel und dem Gebet, umso klarer, umso deutlicher werden wir seine Stimme hören. Und das ist das Erste, was wir bei Jesus finden, den wunderbaren Ratgeber. Der zweite Name, der göttliche Held. Jesus ist der Gott-Held. Man kann übersetzen, er ist Gott und er ist Held. Die Bibel sagt, Jesus ist Gott. Er ist nicht nur ein großer Lehrer, er ist nicht nur ein Menschenfreund, er ist nicht nur ein besonderer Religionsdichter, sondern er ist der Sohn Gottes. Und alles andere gleich und kurz und alles andere verharmlos und verkennt, vergisst weiter. Die Rettung von uns Menschen aus Sünde, aus Schuld, aus Gottvergessenheit, das ist schätzbar. Gott nimmt sich selbst der Lösung dieses Problems an. Wenn die Rettungsaktion so kompliziert ist, so schwierig, so aufwendig, deswegen packt Gott selbst an. Er macht sich an die Arbeit. Er kommt selbst in diese Welt. Und er ist der Held. Das heißt einmal, der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen, um die Berge des Zweifels zu zerstören. Das heißt, Gott ist in Jesus Mensch geworden, um gefangen zu nehmen, was uns gefangen hält. Um kaputt zu machen, was uns kaputt macht. Er geht freiwillig in den Tod. Er stirbt am Kreuz. Er gibt sich als Opfer für uns. So sehr ist Jesus ein Held, dass er sozusagen nicht versucht, seine eigene Haut zu retten, sondern er leidhaftig am Kreuz stirbt, um uns zu retten vor Sünde, Tod und Teufel. Und deswegen sagt er, ja, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid zuversichtlich, seid getröstet, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, das, was euch hier ein großer Wert ist, was unüberwindlicher sein, das habe ich schon unter den Füßen. Stellt euch ganz auf meine Seite, haltet euch zu mir, seid mal bei mir. Das ist das Zweite, was wir bei Jesus finden, er ist der göttliche Held. Der dritte Name ist der Vater der Ewigkeit. Wir wissen aus der Bibel, dass Jesus etwas mehr als 30 Jahre auf dieser Erde gelebt hat. Aber der Tod am Kreuz, das war ja nicht das Ende, sondern sein Leben ist eben nach uns vom Himmel verbreitet. Und er sagt zu seinem Vater einmal, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Hätte ich Gott gesagt, ich gehe hin, wo meine Katastrophe bereit ist. Und wenn alles bereit ist, dann werde ich kommen und ich werde euch zu mir holen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gemeinde, alle
Autoritäten,
nach deren Pfeife wir tanzen und vor denen wir Kampfkugeln, alle diese Autoritäten, die wir einmal in der Ewigkeit nicht mehr zu melden haben. Der Einzige, der nach dem Tod noch Macht genug in der Welt gibt, und er wird einmal sagen, so auf dem Weg, dass du es gibst und er wird das Leben an den zehn Menschen in Belieben haben. Er wird der Gerechtigkeit zum Sieg stellen. Und dieser Herr der Ewigkeit, er ist der ewige Vater. Jesus sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und auch einmal der Mitglieder, dieses Vater, der sieht Gott. Entsprechend väterlich ist Jesus auch mit seinen Freunden, mit seinen Nachfolgern umgegangen. Er war nicht ausbeuterisch wie ein Sektenguru, sondern wie der beste Vater, der für seine Kinder jeder Mitglied soll und sich für sie aufbaut. Peitsche und Schlagstock, Druck und Einschüchterung, das kennen wir von den Diktatoren in dieser Welt. Das sehen wir am Präsidenten von Weißrussland, Lukaschenko, oder in Nordkorea bei Kim Jong-un, oder in Syrien bei Assad. Manche in der Corona-Pandemie behaupten ja, auch wir in Deutschland, wir leben mittlerweile in einer Diktatur. Diese Sicht frage ich nicht auf, wenn zugegebenermaßen bei manchen Themen in der Öffentlichkeit man den Eindruck hat, dass die Meinungsbildung gar nicht so in eine Richtung geht. Aber was es gibt, das sind Antreiber. Antreiber, die uns innerlich gefangen nehmen, die uns drohen, die uns scheuchen, die uns treiben, die uns zwingen. Und ich nenne nur mal drei. Der erste Antreiber heißt, sei stark. Das ist das Motto der Leistungsgesellschaft. Du musst stark sein. Leiste etwas. Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Wer macht es? Der väterliche Messias aber sagt, du darfst sein, wie du bist. Du darfst auch mal erwacht sein. Ich war auch immer. Du darfst dich bei mir anlehnen. Du darfst sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe. Du brauchst ihn nicht zu stellen. Der zweite Antreiber, der sagt, sei dabei. Viele Menschen leiden darunter, dass sie nicht so sind, wie sie das gerne hätten, dass sie nicht sozusagen hundertprozentig alles richtig gemacht haben. Es hilft uns natürlich, wenn wir unsere Arbeit gut machen. Aber perfekt sein, das überfordert uns. Das braucht unglaublich viel auch psychische Kraft. Das ist eine Tyrannei. Der väterliche Messias sagt, ich liebe dich so wie du bist. In deiner Stärke, aber auch in deinen Grenzen, deine Fähigkeiten. Du musst nicht perfekt sein. Ich kenne deine Fehler, auch deine Versäumnisse in deiner Stärke. Und der dritte Antreiber, der sagt, mach es allen recht. Mach es allen recht. Gerade am Weihnachten können viele Lieder von singen, allen recht machen wollen. Kurzfristig bringt das Harmonie und Applaus, aber es führt zu immer mehr Abhängigkeit. Wir werden dann zu Marionetten. Ach, wir sind wieder, wenn man gesagt, Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen. Und so hat sich die Landkunft und andere originelle Figuren geschaffen. Vom Wetter in den Tieren aus haben die Menschen enttäuscht. Ja, manchmal müssen sie sogar Menschen enttäuscht. Er sagt, ich habe dich so geschaffen, so wie ich das richtig bin. Optimal. An dem Platz, wo du bist, für deine Aufgabe, die du hast. Völlig egal, was die anderen sagen und denken und tun. Du bist etwas ganz Besonderes. Du bist ein Originaler. Und das ist das Dritte, das wir bei Jesus finden, er ist der Vater der Ewigkeit. Der dritte Name, er ist der Fürst des Friedens. Zur Geburt von Jesus sagt die Engel gerufen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Später sagt einmal Jesus seinen Freunden, meinen Frieden, den gebe ich euch. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Zuerst natürlich den Frieden mit Gott, dass die Beziehung wieder haltet. Aber dann auch als Folge davon der Friede in der Erde. Wer diesen Frieden erlebt von Gott, der merkt, dass sich das auswirkt auf unser Zusammenleben. dieses gewohnten Sagen von seinem Leben. Aber diese Frau hat sich schon vor langer Zeit mit ihrer Tochter zerstritten und das Zerwürfnis scheint unheimlich. Eines Tages sagt eine freundliche Hälfte dieser Frau: Du, halt die Tür offen für deine Kinder. Zunächst ärgert sie sich und sagt: Warum nicht? Warum soll ich den ersten Schritt tun? Aber dann lassen sie diese Worte doch nicht mehr los. Und weil sie sie nicht mehr loslassen, dann wagt sie tatsächlich einen Versuch. Sie geht auf ihre Tochter zu, nimmt Kontakt auf. Und dann passiert sich ein Wunder. Nämlich die Tochter, auch tief verletzt in ihrer Seele, sie beginnt sich wieder zu öffnen. Es kommt zu einer Aussprache und dann kann ich die Beziehung langsam wieder rein. Was meinen Sie, was meinen wir, was würde passieren, wenn wir nicht nur Kerzen und Christbaumbeleuchtungen anzünden würden, sondern wenn wir Jesus, den Lichtbringer, den Friedensbringer in unser Leben, in unsere Familien hineinlassen würden, ihn bitten würden, hineinzukommen in die Dunkelheit unseres Lebens. Dass wir sagen, komm, du Ratgeber, du starker Gott, du Vater der Ewigkeit, du Fürst des Friedens, komm in mein Leben, komm in meine finsteren Zweifel, komm in meine zerzwickten Beziehungen, komm in meine Ratlosigkeit, in meinen Beruf, in meine Kinder, in meine Ehe, komm in meine belastende Situation am Arbeitsplatz, komm in meine Unversöhnlichkeit, Friedlosigkeit. Komm in meine Heimatlosigkeit. In einer Kirche wurde wie jedes Jahr ein Krippenspiel aufgeführt und der kleine Felix, da wollte ich unbedingt mitmachen. Man hat ihm die Rolle des Wirtes gegeben. Und wenn das eine Paar sozusagen an die Tür des Wirtshauses kommt, dann sollte er nicht nur einen Satz sagen, sondern sagen: Hau ab, wir haben keinen Platz. Weil viele gelungen, aber jemand hat geklappt, dass er sagt: Hau ab, wir haben keinen Platz. Dann kam der Tag der Ausführung und dann kam der Auftritt für Felix. Aber er blieb stumm. Aber wie wurde immer länger? Ist so blöd, flüsterte: Du bist dran. Sag, hau ab. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam schließlich ganz körperlich: Hau ab, wir haben keinen Platz für euch. Aber als dann Maria und Josef sich umdrehen und so traurig weggingen, da lief der Felix in den Hinterher: Halt, 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 wieder! Ihr könnt doch mein Zimmer machen. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, liebe Gemeinde, so wird Weihnachten ein ganz persönliches Weihnachten. Ein besonderes Weihnachten. Öffne Jesus die Tür deines Herzens. Dass er hineinkommt in alle Lebensbereiche und Lebensräume, bis in die äußersten Ecken und Winkel. Jesus hält auch dein, hält auch dir wunderbar. Gott hält ewig Vater und Jesus. Auch dass deine Herrschaft groß wird und des Friedens kein Ende. Bitte nicht.